Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich gleich zwei Damen willkommen heißen. Zum einen Fitnesstrainerin Anna Schlögelmann und Psychotherapeutin von So What, Kompetenzzentrum für Menschen mit Essstörungen, Ingenieurin Claudia Fuchs, die uns online jetzt zugeschaltet ist. Also wir haben sozusagen ein Hybridgespräch heute. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können sich das wahrscheinlich schon denken, worum es heute geht. Wir sprechen über Essstörungen. In erster Linie über Magersucht, an die du, liebe Anna, ja erkrankt bist. Und ich möchte es gerne mal von dir wissen, wie würdest du jetzt aus deiner Sicht Magersucht beschreiben?
Also viele glauben immer, Magersucht ist eigentlich nur das Untergewicht, das was auch gefährlich ist, beziehungsweise lebensbedrohlich. Aber eigentlich wird der psychische Faktor ein bisschen vernachlässigt und steht auch oft nicht im Mittelpunkt und ist aber eigentlich der entscheidende Faktor bei der Krankheit, glaube ich.
Frau Fuchs, die Anna meint, dass die Psyche bei der Magersucht der entscheidende Faktor ist. Und jetzt aus Expertinnensicht, was ist denn eigentlich ausschlaggebend, an Magersucht zu erkranken? Beziehungsweise wie entsteht Magersucht eigentlich?
Also Essstörungen sind multifaktorielle Erkrankungen. Das heißt, es gibt nicht den einen Auslöser, wo man sagen kann, auf dem basiert jetzt die ganze Erkrankung, sondern die Basis ist tatsächlich unsere Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, Personen, die sehr perfektionistisch sind, die unsicher sind, die vielleicht eher ängstlich sind im Sozialkontakt oder einen sehr hohen Leistungsanspruch haben, die sind tendenziell gefährdeter, an einer Magersucht, an einer Anorexie zu erkranken. Und die Basis ist, wie gesagt, Persönlichkeitsstruktur. Und da ist es halt so, wenn dann viele Faktoren zusammentreffen, es kann natürlich auch sein, dass ein Ereignis dann dazukommt, durch das das dann angestoßen wird, dass diese Erkrankung dann mal ihren Anfang nimmt.
Liebe Anna, wie würdest du jetzt so einen typischen Alltag von einer Magersüchtigen bezeichnen? Wie hat sie sich bei dir so geäußert?
Boah, also ich glaube, das Typische war mal die 2 bis 3 Spaziergänge am Tag, die was aber nicht 10 Minuten waren, sondern die Luft ist so gut, Mama, ich gehe nur ein bisschen raus. Im Grunde waren es dann mehrere Stunden. Von Tag zu Tag hat man irgendwie auch probiert, dass man weniger isst, weil man schafft es ja. Und das Gefühl, was ich immer gehabt habe, das Einzige, was ich richtig gut kann, ist abnehmen und weniger essen. Und wenn ich an einem Tag das geschafft habe, dann schaffe ich es am nächsten Tag natürlich. Und vielleicht auch sogar noch besser.
Ich glaube, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht der falsche Ausdruck, eine clevere Krankheit, weil man kann wirklich viel Leute hinters Licht führen. Wie hast denn du das immer so angestellt, dass eben nicht direkt auffällt, dass du magersüchtig bist, wenn es jetzt nicht offensichtlich war, weil du vielleicht einfach ein bisschen ja, eine weitere Kleidung getragen hast?
Ich muss sagen, das Erste, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, wie es mich du gefragt hast, war, wie ich noch in der Schule war, dass ich zum Beispiel meine Brote oder keine Ahnung, was ich mitgehabt habe, in mein Zimmer versteckt habe. Solange es gegangen ist und irgendwann habe ich es entsorgt. Oder meine Mama hat es gefunden.
Ja.
Und da ist es halt dann aufgekommen. Das war jetzt so das Erste. Aber ich muss sagen, als Person kann ich eigentlich gar nicht liegen. Oder nur schwer und irgendwann kommt es auf, weil ich es nicht kann. Und ja, was das angeht, habe ich in der Zeit sehr gut liegen können, beziehungsweise eigentlich wie gedruckt.
Ich muss jetzt selber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin mit Anfang 20 selbst an Magersucht erkrankt. Das ist mittlerweile ja schon fast 2 Jahrzehnte her. Und es hat die Anna Verhaltensmuster angesprochen, zum Beispiel Lügen, Verstecken von Essen, Verheimlichen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe immer gesagt, bei mir hat die Uni länger gedauert in Salzburg und ich bin aber heimlich nur schwimmen gegangen und habe dann irgendwie schauen müssen, wo du jetzt meine nassen Badesachen hin und sich auch vorher die Speisekarte anschauen. Also mittlerweile bin ich schon eher cool unterwegs, aber es war immer so ein Thema, wir gehen mit der Familie essen, aber was gibt es dort zu essen? Gibt es da für mich etwas zu essen? Sind das so typische Verhaltensmuster oder ist das jetzt einfach nur Zufall bei der Anna und bei mir, dass wir da so ein gemeinsames Match haben?
Also das sind ganz, ganz typische Verhaltensmuster und daran kann man auch im Vorfeld schon erkennen, bahnt sich da etwas an, also dieses Lügen, wie Sie es nennen, ist ja oft etwas, was extrem schambesetzt ist. Das heißt, die Betroffenen wissen, dass sie lügen, sie wissen, dass sie anderen ins Gesicht lügen, fühlen sich nicht wohl, ja, sind sehr unglücklich damit, schämen sich aber selber, im Bedürfnisse zu zeigen. Essen ist ein Grundbedürfnis von uns, ja. Wir müssen das jeden Tag machen, weil Lebensmittel eben Mittel zum Leben sind, ja. Und dieses sich zu zeigen, seinen Bedürfnissen ist unglaublich schambesetzt. Und jetzt kommt dann noch dieses Lügen dazu. Oft ist es so, dass Betroffene sagen, ich traue mich nicht vor anderen essen, ich würde ja so gerne, ja. Aber ich möchte keine Kommentare dazu bekommen, ich möchte keine Blicke dazu bekommen, ja. Wenn man jetzt so ein bisschen einmal für sich selber kurz nachdenkt, ja, wenn die Familie zusammenkommt, bitte, welcher Familie wird nicht sofort über Aussehen, über Gewicht, über Essen, über Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme und sonstiges geplaudert, geredet, diskutiert, die sind so gestritten vielleicht sogar, ja. Das heißt, dieses Thema ist sehr präsent, ja, und je mehr in einer Familie, in vielleicht eben jetzt auch im sozialen Umfeld, im Freundeskreis, bei Jugendlichen ist das ein ganz starkes Thema, natürlich darüber gesprochen wird, desto mehr kommen die Betroffenen dem raus. Ja? Das heißt, die Scham, aha, okay, bei mir ist das vielleicht jetzt noch stärker, verstärkt sich, und jeder, der Scham kennt, weiß, dass ein Faktor der ist, dass man sich dann zurückzieht, dass man vermeidet, bis hin zum Lügen, aber sich ganz, ganz schlecht dabei fühlt und eben für das Schämen sich auch noch einmal schämt.
Liebe Anna, du sprichst da heute das erste Mal öffentlich drüber. Ich finde das echt super, dass du auch sagst, du stehst dazu. Und so von deinem Umfeld, wie haben die eigentlich darauf reagiert, die so mitgekriegt haben die letzten Jahre?
Also ich muss sagen, meine Mama war da eigentlich der größte Anker. Mhm. Weil die eine Krankenschwester selbst ist und auch im psychischen Bereich gearbeitet hat. Mhm. Und in der Zeit immer da war für mich und auch einfach die größte Stütze. Es hat eine Freund gegeben, die war so alt waren wie ich, mhm. die was mit dem nicht so gut umgegangen haben, beziehungsweise einfach auch nicht gewusst haben, was da ist. Und ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht, wann ja. ich es nicht selbst gehabt hat. Beziehungsweise ich habe immer gesagt, ich bin froh, dass ihr euch nicht einversetzen könnt, mhm. wo ich ihnen auch gar nicht besser war, weil sie waren da, aber sie haben halt nicht gewusst, wie sie es handeln sollen. Mhm. Und ja, dann hat es natürlich andere gegeben, die was ein bisschen besser damit gewusst haben zum Umgehen. Mhm. Und eine von meinen besten Freunden, die ist selber erkrankt. Da war es natürlich gut, weil wir dann direkt einen Austausch gehabt haben mhm. und jeder gewusst hat, wie denkt sie und warum denkt sie so. Und es war einfach gleich.
Gibt es Tipps für Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte, wie man jetzt eben mit Magersüchtigen am besten umgehen kann? Das ist ja schon immer so eine schwierige Sache. Man fühlt sich ja als Angehöriger ziemlich hilflos, weil man ja nicht direkt was dagegen tun kann. Aber gibt es Tipps, wie man besser damit umgehen kann?
Also es gibt eine Handvoll Tipps. Ja. Also einer der wichtigsten Faktoren vielleicht ist der, eben, dass man schaut, dass es essstörungsfreie Zeiten und essstörungsfreie Themen gibt. Das heißt, dass man sich ausmacht, okay, ich bin gerne bereit, als Mama, als Papa, als Schwester, als Bruder, ja, als Partner mit dir ein paar Minuten am Tag über dieses Thema zu sprechen. Aber dann bitte geben wir es auf die Seite und schauen, dass wir mit all den anderen Themen, die uns beschäftigen, Musik, Freizeit, Schule, Ausbildung, was auch immer, dass wir uns damit unterhalten und sozusagen, dass die Essstörung nicht ein Familienmitglied wird, was ganz dominant die Gesprächsthemen vorgibt, sondern wirklich die Zeit eingrenzen, ja, dass auch ganz klar besprochen wird, es ist okay, wenn du dich im Moment so ernährst oder wenn das eine Schwierigkeit für dich ist, aber ich werde trotzdem meine Sachen essen, die ich mag, und ich werde mich genauso weiter mit dem Essen beschäftigen, es aber jetzt nicht kommentieren oder sonstiges, aber ich werde nicht Partner der Essstörung. Mhm. Ja, das ist etwas ganz Wichtiges, um sich Spielregeln auszumachen. Ja, also zu sagen, okay, wir, wie gesagt, die Gesprächszeit, ja, was wird gegessen, wann wird gegessen, dass man eben nicht jede Mahlzeit versucht, ja, im Zimmer einzunehmen, sondern dass man sagt, okay, eine Mahlzeit am Tag, Aber das ist oft ja in der heutigen Zeit gar nicht machbar von der Zeit her, weil der eine kommt dann nach Hause. Aber dass man sagt, okay, ein Tag in der Woche, Samstag oder Sonntag, die eine Mahlzeit wird auf jeden Fall gemeinsam gegessen. Ja, da darf man auch mitsprechen. Da unterhalten sich alle gemeinsam, was wird gekocht. Oder eben bei Jugendlichen, bei Jungen unter 14 ist es so, dass die ganz gerne alles schon selber kochen wollen. Ja. Und ich sage dann den Mädels immer, finde ich super, aber du weißt, du wirst dein Leben lang noch ganz, ganz viel und ganz, ganz lang kochen. Vielleicht kannst du es doch noch genießen, dass dir das die Mama oder die Oma noch abnimmt, ja, weil das begleitet dich dann eher ein Leben lang. Ja. Also da auch ein bisschen eine Leichtigkeit hineinzubekommen, aber auch das Vertrauen, ja, dass man gemeinsam bespricht, ich werde dich nicht hintergehen, ich werde nicht Butter oder Fett hineingeben, ja, versteckt, sondern es ist ein Geschmacksträger, wir brauchen es, dass die Vitamine aufgenommen werden können, aber einigen wir uns, dass es weniger ist, aber jeder, der möchte, kann sich ja dann auf seine Portion noch ein bisschen was draufgeben. Also das ist ganz schwierig natürlich, das alles da miteinander auf Schiene zu bekommen, aber es ist einfach wichtig, ja, dass das Thema nicht so wie ein ungebetener Gast, ja, hat mir sicher jeder schon mal einen ungebetenen Gast gehabt, der sagt, du, ich habe jetzt bei dir vorbeigeschaut und das passt irgendwie nicht und man möchte vielleicht schon schlafen gehen und man kriegt den nicht raus, ja, die Essstörung auch ein bisschen so auch zu verabschieden und sagen, okay, ich entscheide, wer ist bei mir zu Hause Gast und wann geht jemand.
Frau Fuchs, Sie haben zu Beginn von ersten Anzeichen gesprochen. Wann ist es denn Ihrer Meinung nach gut, psychologische, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, einfach einmal aufzusuchen?
Also prinzipiell ist es so, dass man sagt, man kann nicht immer sagen, dass es die Betroffenen selber als erstes merken. Oft ist es das Umfeld, das heißt, wenn die Beschäftigung mit dem Essen immer intensiver wird, wenn das Thema Essen zu sehr in den Vordergrund rückt, ja, bis hin zu, man versucht, andere zu missionieren, ja, also was alles schlecht ist und was alles jetzt gerade gesund ist und so, das kann ein Anzeichen sein, aber es ist auch so dieser soziale Rückzug, ja, eben dieses, ich habe schon gegessen und, ich habe heute keinen Hunger und ich muss noch so viel lernen. Also so dieses Vermeiden von Essenssituationen, ja, oder eben bei der Bulimie die Betroffenen, dass die nach dem Essen sofort aufs Klo gehen, ja, und dieses Bagatellisieren von etwas, ja. Auch eine Traurigkeit ist oft sichtbar oder spürbar, so dieses Bedrücktsein, eine sehr häufige Begleiterscheinung bei Essstörungen sind depressive Verstimmungen, ja, wo man gar nicht genau sagen kann, was war denn zuerst da diese depressive Verstimmung, weil einem Alltagsthemen belastet, die dann eben versucht werden, über das Essverhalten auszugleichen, ja, also als Coping-Strategie. Also das auch ansprechen, ich merke irgendwie, bist du ruhiger geworden, ja, ich habe das Gefühl, dass du irgendwie trauriger bist, beschäftigt dich etwas, also wirklich einladend fragen, ja, Bezugsperson, Gesprächspartner zu sein, ja.
Vielleicht haben jetzt da viel im Bekanntenkreis oder kennen, wenn der eine Magersucht erkrankt ist oder wo man vielleicht überlegt, ha, das könnte so weit sein. Was darfst du die Leute jetzt dran?
War ganz schwierig, weil mir ja keinen direkt outen will, sage ich mal, beziehungsweise in einen Topf einschmeißen will. Aber ich muss schon sagen, im Laufe der Jahre muss ich nur ins Gesicht schauen und merke es meistens, wann was ist.
Genau, ja.
Und es war dann oft so, dass, oder auch, wenn irgendwas psychisch war, dass oft Leute auf mich zugekommen sind, auch in der Schule. Oder dass eine Freundin in der Schule mal was Psychisches gehabt hat. Und da war auch ich so, dass ich zum Lehrer gegangen bin. Und die war dann auch mal kurz in einer Klinik. Aber ich habe halt ein bisschen ein Gespür entwickelt mittlerweile. Und ich würde das auch offen kommunizieren, weil oft wird es phasenweise betitelt, weil Teenager und alles so schwierig. Aber ich würde es nicht als Phase abstempeln. Und auch wenn es nur eine Phase ist, ist besser, man reagiert wie nicht.
Weil man jetzt schon sich dessen bewusst ist, die Krankheit wird dann ein ganzes Leben lang begleiten. Vielleicht eben nicht körperlich, nicht optisch, aber halt einfach im Kopf. Trotz alledem, würdest du sagen, du hast da was mitnehmen können von der Magersucht?
Auf jeden Fall. Also oft habe ich mich auch hinterher gefragt, warum ich und warum jetzt schon? Und ja, einfach trotzdem, weil ich nur relativ jung war, wie es angefangen hat und in der ganzen Zeit, weil das einfach die Jugendzeit war. Mhm. Und ich glaube, das erste Mal nach der Matura richtig fortgegangen bin. Aber auf jeden Fall immer viel mitnehmen können. Und ich merke es jetzt, wenn irgendwer was psychisch hat oder in die Richtung was ist, habe ich extrem viel Erfahrung sammeln können und bin auch gewachsen durch das.
Letzten Endes habe ich für mich persönlich mitnehmen können, das Leben ist so schön und man darf es auf keinen Fall dadurch verbauen lassen.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja, liebe Frau Fuchs, liebe Anna, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, für die offenen Worte. Ich gehe davon aus, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich jetzt sicherlich was mitnehmen können davon. Herzlichen Dank nochmal und alles erdenklich Gute.